Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute haben wir eine kleine Überraschung für euch, denn wir haben ein neues Format für euch. Nicht ganz so neu, weil wir haben unser altbewährtes Panel wieder am Start. Wir haben Erik Wirsing, zuständig für Innovation bei DB Schenker. Wir haben Knut Allicke von McKinsey, dort zuständig für Supply Chain. Und Frank Vorrath von Danfoss, dort zuständig für die Supply Chain. Das ist unser Panel. Aber heute haben wir uns nochmal zwei neue, junge Startup-Gründer mit dazu genommen. Denn heute machen wir, was wir so intern ein bisschen als Startup-Sprechstunde bezeichnen. Was ist eine Startup-Sprechstunde? Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie ein Startup-Pitch, nur besser. Die Unterschiede sind, dass es keinen Gewinner gibt. Die beiden Startup-Gründer stellen gleich ihre Innovation vor. Dann gehen wir in eine Diskussion im Panel, stellen Fragen, konstruktives Feedback und durchleuchten und hinterfragen mal so ein bisschen, was die neuen Innovationen dort sind. Und dann gibt es auch einen Rückchannel sozusagen in der Form, dass die Gründer gleich auch noch Fragen an uns stellen können. Wir sind ja schon auf die Sache aus ganz verschiedenen Perspektiven. Das heißt, wir wollen den Leuten die Chance geben, uns auch Fragen zu stellen, die vielleicht hilfreich sein können beim Weiterkommen. Das Ganze wird eine knappe Stunde dauern. Wir haben zwei interessante Startup-Gründer heute zu uns ins virtuelle Studio geladen. Zuerst haben wir Heinrich Brunhöber. Heinrich Brunhöber ist Mitgründer von Unbound. Unbound schreibt sich mit Doppel-N, U-N-N, Bound sozusagen, Unbound. Dabei geht es um flexible Lagerlogistik, also Overflow Warehousing ist eine Plattform für flexible Lagerkapazitäten. Das so in ganz, ganz kurzer Form, darüber erzählt Heinrich gleich noch mehr. Und als zweiten Gast, wenn wir mit Heinrich durch sind, kommt Andreas Kahnel. Er ist Mitgründer und CEO von Northbound. Auch mega, mega spannend, eine Plattform zur Optimierung von Inbound-Containerlieferungen vom Hafen bis zum Lager. Da geht es um das Thema Demurrage und Detention. Super spannendes Thema. Also zwei neue, junge Startups, die ihr vielleicht noch nie gehört habt. Das ist so ein bisschen unsere Hoffnung. Wir haben uns bewusst so zwei Beispiele rausgesucht von sehr, sehr frühphasigen Gründern und Ideen, die gerade entweder aus dem Stealth-Modus rausgekommen sind, beziehungsweise erst seit kurzer Zeit am Markt sind und deshalb wahrscheinlich euch auch neu vorkommen werden. Dann lass uns gleich losstarten. Heinrich, ich habe dich das erste Mal gesehen, getroffen, kürzlich auf dem Handelslogistikkongress in Köln, wo du auch schon mal Gast bei einem Startup-Pitch warst. Du hast den Startup-Pitch zwar nicht gewonnen, aber es war völlig egal. Und heute gibt es auch keinen Gewinner. Wir wollen aber trotzdem nochmal tiefer einsteigen in das, was Unbound tatsächlich macht. Wir geben dir so ungefähr Pi mal Daumen. Wir sitzen jetzt nicht mit der Stoppuhr, aber geben wir dir mal so 5 Minuten, um einfach deine Innovation, dein Startup, deine Idee vorzustellen, bevor wir es dann öffnen in die Runde. Und dann loslegen mit einer kritischen Diskussion zu dem, was du uns heute präsentierst. Heinrich, the stage is yours. Willkommen bei Felgendreher und Friends.
Ja, vielen Dank, Boris. Es ist gut, mal auf der anderen Seite des Podcasts zu sein. Also vielleicht kurz zu Unbound. Was wollen wir eigentlich erreichen? Unsere langfristige Vision ist es, Lagerlogistik irgendwann mal so flexibel zu machen wie Cloud Computing. Das ist aber natürlich ein großes Ziel und da müssen wir noch einige Schritte gehen. Aber vielleicht noch mal ganz in den Anfang, warum tun wir das eigentlich? Wir glauben, dass die Welt der Supply Chains fundamental volatil geworden ist und auch bleibt. Also die Zeit der sehr, sehr stabilen Lieferketten, von der müssen wir uns wahrscheinlich verabschieden. Tatsächlich haben wir dazu auch gerade eine Studie, unter anderem auch mit dem Knut Allicke, gemacht. Und alle unsere Teilnehmer haben uns eigentlich bestätigt, dass alle davon ausgehen, dass man mit Volatilität in der Zukunft viel, viel mehr umgehen muss jetzt noch in der Vergangenheit und dass es auch relativ unplanbar ist, was genau eigentlich die Treiber sein werden. Das kann Geopolitik sein, das kann einfach die Wirtschaftslage sein, das kann auch immer mehr die Umwelt sein. Da haben wir auch gerade wieder viele gute Beispiele. Und all das sorgt natürlich für viele Disruptionen, nicht nur im Transport, sondern auch tatsächlich in der Lagerlogistik, weil die Lagerlogistik historisch natürlich eher stabil, eher auf Effizienz und eher wenig flexibel ausgerichtet ist. Und das war, glaube ich, immer gut, als die Welt dann auch sehr planbar war. Jetzt ist die Welt, wie gesagt, aus unserer Sicht fundamental anders und wir brauchen zumindest mal andere Zusatzlösungen, um die bestehenden sehr, sehr effizienten und sehr, sehr stabilen Lösungen aus der Kontraktlogistik meistens noch zu ergänzen. Und da kommen wir von Unbound ins Spiel. Im Endeffekt wollen wir verladern, das kann Handel sein, das kann Industrie sein, flexibler Zusatzkapazität anbieten, immer dann, wenn die eigene Kapazität nicht mehr zur Verfügung steht, voll ist oder am falschen Ort ist oder vielleicht auch einfach nur die falsche Prozessabwicklung zur Verfügung stellt. Also ich habe ein Lager ausgerichtet auf Palettengeschäft, jetzt muss ich aber vielleicht sogar in die Feinkommissionierung gehen. Da gibt es ja unterschiedliche Spielformen in der Lagerlogistik und auch all das braucht unterschiedliche Kapazitäten. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie kann man denn da eigentlich wirklich eine gute Lösung anbieten, um diesen Unternehmen Flexibilität zu bieten, die über so einen reinen Marktplatz, also über so eine reine Vermittlung hinausgeht, weil so ein klassisches Marktplatzmodell löst schon dieses Suchproblem relativ gut. Also ich brauche jetzt einfach einen neuen Lagerstandort. Es löst aber nicht dieses technische Integrationsproblem und dadurch auch das Prozessproblem. Also wenn wir klassischerweise über die Welt der Außenlager nachdenken, dann ist es ja eigentlich immer so, dass ich da was lagern kann, aber nicht wirklich Prozesse ablaufen lassen kann, weil ich keine Integration habe. Oder auch wenn ich dann eine Integration habe, dann dauert diese Integration sehr lange oder ist sehr, sehr teuer. Es ist auch meistens dann überhaupt nicht wirtschaftlich, eine zu bauen. So, und unsere Idee ist jetzt zu sagen, auf der einen Seite sind wir ein Marktplatz. Also wir haben aktuell, Stand heute, über 300 Lagerstandorte in ganz Europa mit dabei. Das wächst auch weiter stetig. Aber hauptsächlich haben wir eine Warehouse-Management-Software-Plattform, und da sage ich bewusst Plattform, entwickelt, die es schafft, diese Lagerstandorte alle zu standardisieren und zu vereinheitlichen, sodass unsere Kunden nur noch mit uns interagieren müssen, entweder niedrigschwellig nur mit unserem Webportal oder wenn man mehr Prozesse ablaufen lassen möchte, dann auch mit einer Integration ins eigene System. Und auf der Partnerseite nutzen unsere Partner dann für das Projekt, was immer anfällt, für den Kunden ganz spezifisch, für dieses Projekt auch unser System, entweder sehr, sehr niedrigschwellig mit einem sehr kleinen System, was wir Warehouse Management Lite nennen, also immer dann, wenn man hauptsächlich über klassisches Overflow spricht oder wenn das Projekt komplexer wird und weitere Prozesse, Kommissionierung oder auch Value-Added Services bedarf, dann bringen wir unser volles WMS mit, was diese ganzen Prozesse ermöglicht. Und wirklich durch dieses System, das ist auch unsere Innovation und unsere Abgrenzung zu das, was momentan im Markt besteht, schaffen wir es, so ein bisschen diese Welt aufzubrechen zwischen auf der einen Seite sehr, sehr individualisierte, aber nicht besonders flexible Kontraktlogistik und auf der anderen Seite klassischerweise nur Overflow ohne jegliche Prozessiermöglichkeit. Das ist das Modell. Damit sind wir letztes Jahr mal losgelaufen, haben die ersten Projekte jetzt am Start und bauen weiterhin Software, was natürlich für uns der größte Hebel ist, und bauen weiter das Netzwerk aus. Und ja, freue mich auf eure Ideen und Gedanken zu diesem Modell.
Ja, ich würde wahrscheinlich am allerliebsten den Ball zu Frank spielen, denn Frank ist der Praktiker unter uns, jemand, der eigentlich mal auf so ein Modell schauen müsste. Was ist dein erster Eindruck, Frank? Wie schaust du auf so eine Sache? Ist da ein Bedarf da im Markt? Was sind die ersten Fragen, die dir kommen, wenn du das hörst, was Heinrich gerade gesagt hat?
Sicherlich. Hört sich interessant an, müsste man natürlich im Detail noch ein bisschen besser verstehen. Und von daher flexible Lagerlogistik, Volatilität, klar, damit beschäftigen wir uns. Und das natürlich so ein bisschen bei mir so im Hinterkopf direkt schwebt, ist natürlich, wie werden die Service-Anforderungen abgedeckt? Komplexität, wenn ich jetzt mal so ein bisschen über unser Geschäft nachdenke, wir haben ein hochkomplexes Geschäftsmodell dahinter stehen oder mehrere Geschäftsmodelle. Wie werden Produktivitäten, Anforderungsprofile, Lastenhefte, also Overflow ist ja immer so eine Situation, ja, jetzt habe ich nicht den Platz, jetzt muss ich mal schnell was suchen, hoffentlich finde ich auch was und am besten in der Nähe, nicht so weit weg. Wer kann mir helfen? Ja, jetzt habe ich das so verstanden, die Plattform gibt mir da die Visibilität, das heißt eine Übersicht über die vorhandenen Freiflächen von verschiedenen Dienstleistern, wo ich jetzt drauf Zugriff habe. Das verstehe ich. Was ich noch nicht so richtig verstehe, ist irgendwo der Mehrwert. Ich sag mal, ich bin in einer Notensituation ja irgendwo, wenn ich einen Overflow habe, weil ich habe irgendwo, entweder habe ich es nicht richtig kalkuliert oder ich habe vielleicht mein CapEx nicht bekommen oder eventuell der Markt ist explodiert mit irgendeiner Geschichte. Ja, irgendwas ist ja passiert. Irgendwas ist falsch gelaufen in meiner eigenen Planung. Ne? Und jetzt hilfst du mir da so ein bisschen aus mit deiner Plattform, denke ich mal. Aber wo ist jetzt der Mehrwert? Weil Overflow ist ja für mich eine temporäre Geschichte. Es soll ja keine permanente Geschichte sein. Und da vermisse ich so ein bisschen, wo ich sage, Mensch, hey, wo ist der Mehrwert für mich? Außer, dass du mir genau sagen kannst, pass auf, bei dir in der Ecke ist jetzt da, die 2000 Quadratmeter sind jetzt frei. Da müsstest du vielleicht nochmal so ein bisschen drauf einsteigen.
Ja, Heinrich, dann geh mal drauf ein. Das ist wahrscheinlich keine Frage oder kein Einwand, den du zum ersten Mal hörst. Von daher gehe ich davon aus, dass du das schon mal gehört hast und darauf entsprechend antworten kannst.
Absolut nicht, und ich freue mich über die Nachfrage, weil das natürlich uns die Chance gibt, da doch mal nachzubessern, was tatsächlich der Mehrwert für die Kunden ist. Also was wir eigentlich schaffen wollen, ist, dass man Overflow nicht nur als reine Lagerfläche denkt, sondern dass sie sich mehr machen kann als nur Sachen abstellen. Und auch die einfache, sagen wir mal, das einfache Vollpalettengeschäft, also eine Palette bewegen aus dem Overflow, braucht, wenn es nicht um Vollladung geht, also alles wieder zurück in die Quelle, sondern man möchte zum Beispiel schrittweise zurück in die Quelle oder auch schrittweise zurück zu Abnehmern in der Vollpalette, also vielleicht noch eher einfache Prozesse. All das braucht natürlich ohne uns immer diverse E-Mails und diverse Telefonate. Und wenn man drüber nachdenkt, was kostet mich eigentlich, die Personalkosten, um eine Palette zu bewegen durch die E-Mails und durch die Telefonate, dann ist das meistens kein Verhältnis, was tatsächlich die einzelne Lagerung für die Palette kostet und auch die einzelne Bewegung. Also eigentlich komplett unwirtschaftlich. Und schon diese einfachen Prozesse, die digitalisieren wir natürlich schon und sparen da die Personalkosten in diesen Bewegungen. Und wenn wir jetzt nochmal grob galaktisch drüber nachdenken, was tun wir eigentlich? Wir haben natürlich nicht die gleiche Prozesstiefe und Prozessindividualisierung wie die Kontraktlogistik, was ihr in euren eigenen Lagern habt. Und da werden wir wahrscheinlich auch so relativ schnell nicht hinkommen. Aber wir sind natürlich schon mal deutlich mehr digitalisiert und deutlich mehr prozessintegriert als klassisches Overflow. Heißt, wir sind eigentlich in der Mitte und du kannst bei uns nicht alle deine Prozesse durchführen, aber sozusagen Standardprozesse, die du ohne uns nur mit sehr ineffizienten manuellen Kommunikationswegen und Personalkosten durchführen kannst, kannst du bei uns digitalisiert durchführen.
Erik, deine Gedanken dazu, zu dem Gehörten, deine Einwände, Fragen, was liegt dir auf dem Herzen?
Also erstmal, ich glaube, das passt ganz gut zusammen, ist auch mit uns jetzt hier praktisch Frank ja als potenzieller Kunde oder beziehungsweise Auftraggeber für so eine Lösung. Ich bin jetzt eher der das Lager hat. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, jetzt hast du gesagt, ihr habt da 300 Läger schon angebunden. Wenn ich mal darüber nachdenke, also wir bei Schenker haben ja über 700 Läger weltweit, aber das sind auch 700 mal individuelle Läger oftmals bei ganz, ganz vielen Sachen. Also wenn ich jetzt Richtung Kontraktlogistik zum Beispiel auch denke, die anzubinden, das ist natürlich schon so eine kleine Mammutaufgabe. Und da frage ich mich jetzt gerade, wie habt ihr das einerseits gemacht? Wie sind die angebunden? Wie kommt ihr wirklich zu den Kapazitäten, die dann verfügbar sind? Wie haltet ihr das wirklich aktuell? Und wie wird das auch wirklich dann final dann abgerechnet? Also nicht zu welchem Preis, das ist jetzt hier nicht relevant, aber rein jetzt mal vom Flow her, wie macht ihr das? Und wie habt ihr da die Spediteure auch motiviert, sich dann auf eure Plattform da mitzuspielen?
Ja, auch das ist eine sehr gute Frage, weil es zeigt, dass ihr aus der Industrie kommt, aber zeigt auch, wo sozusagen die tatsächlichen Mehrwerte und auch Unterschiede zu bestehenden Lösungen in unserem Modell liegen. Im Endeffekt ist es bei uns so, wir entwickeln eine eigene zentrale Warehouse-Management-Software und wir bringen sie für das Projekt mit und der Lagerpartner nutzt sie in einem Warehouse im Warehouse-Setup. Heißt, wir bauen nicht jedes Mal eine Integration zum Lagerpartner, weil A, wird es zu lange dauern, B, ist es zu teuer. Das lohnt sich ja nur, wenn ich sehr langfristiges Geschäft immer wieder mit einem Lagerpartner mache. Und für kurzfristiges Geschäft ist das einfach unwirtschaftlich. Natürlich haben wir dadurch die Herausforderung, dass unser Lagerpartner ein neues System nutzen muss. Aber auf der einen Seite haben wir in sehr, sehr vielen Gesprächen mit dem Markt gesehen, dass Lagerlogistiker, auch gerade der Mittelstand, oft mit Kundensystemen arbeitet, weil das einfach die Kundenvorgabe ist. Und auf der anderen Seite haben wir das versucht, so niedrigschwellig wie möglich zu machen, indem wir zwei verschiedene Ausprägungen von unserer Warehouse-Management-Software haben. Wir haben das WMS Lite und das ist tatsächlich, das kann man sich eher vorstellen wie ein Portal. Heißt, aus unserer kundenbasierten Software oder kundenseitigen Software kommt der Auftrag und ich sehe den Auftrag, ich führe ihn in meinem eigenen System durch und ich aktualisiere den Status dieses Auftrags bei uns im Portal. Heißt, ich muss tatsächlich nicht für einfache Geschäfte auf unserem vollen WMS arbeiten. Für komplexere Aufträge, wenn man dann tatsächlich diesen Mehrwert heben möchte, nicht nur zu lagern, sondern tatsächlich auch Prozesse ablaufen zu lassen, dann bringen wir unser volles WMS mit. Auch das ist natürlich jetzt kein highly customized WMS, was man von den großen Enterprise-Softwarehäusern aus Deutschland, Europa oder Amerika kennt. Sondern auch eher da Richtung Standardsoftware. Aber wie gesagt, relativ niedrigschwellig, cloudbasiert, sodass man da innerhalb von Stunden mit loslegen kann.
Heinrich, vielleicht kurze Frage noch von mir. Was ist denn deine Theorie, warum sowas, was ihr da jetzt baut, bisher noch nicht existiert? Was waren bisher die Herausforderungen, die Hürden? Das gibt es ja immer Gründe. Könnte als Argument sein, die Notwendigkeit war nicht da, der Markt existiert gar nicht oder die Technologie funktionierte noch nicht oder hat jemand auch noch nicht die Idee. Es gibt natürlich auch schon verschiedene Player jetzt im Markt. Jetzt ist wieder gerade ein neuer Mitbewerber eingetreten, habe ich gesehen. Irgendwie Anfang April gibt es jetzt ein neues Startup, das so ähnliche Sachen macht wie ihr. Aber erklär mal ganz kurz, warum es so lange gedauert hat, bis so eine Idee, wie du sie jetzt hast, heute an den Markt kommt.
Ja, also das Modell, relativ flexibel Lagerlogistik anzubieten in einem meistens Overflow-Setup, ist absolut nicht neu. Da gibt es diverse Marktplätze oder andere Modelle, die es auch tun, auch ganz gut tun. Was uns wirklich stark davon abgrenzt, ist, dass wir dieses eigene Warehouse-Management-System entwickeln. Und das machen wir nicht zum Selbstzweck, sondern wir glauben, dass das wirklich das fehlende Puzzleteil ist, um wirklich mehr zu tun, als nur zu lagern. Weil dann hast du wieder dieses Prozessstandardisierungsproblem, dann hast du dieses Integrationsproblem. Das lösen wir durch unsere Software. Und ich glaube, was uns als Team auch befähigt, um das zu tun und warum sich vielleicht auch andere da bis jetzt nicht rangetraut haben, weiß ich natürlich nicht, ist, dass wir in einem anderen Startup-Kontext auch schon mal Warehouse-Management-Software gebaut haben, für einen ganz anderen Anwendungsfall. Aber da waren wir in einem anderen Startup sehr, sehr früh dabei. Ich habe tatsächlich Monate bei unterschiedlichen Lagerlogistikern vor Ort verbracht, gesehen, wie die unsere Software in ihren eigenen Hallen genutzt haben, welche Features Probleme gemacht haben, welche Features sehr, sehr gut Anwendung gefunden haben. Und das ermöglicht uns jetzt natürlich wieder sowas relativ effizient zu bauen.
Hm. Knut, deine Reaktion oder Fragen an Heinrich?
Ja, ich hab natürlich auch ein paar Fragen. Zuerst mal als Reaktion, ich finde den Vergleich mit Cloud Computing sehr spannend. Ja. Weil da ging bei mir sozusagen so ein Bild im Kopf, wo ich dachte so, oh, Startup hat aber nicht genug Rechenkapazität, über die Cloud kann es beliebig dazu nehmen und skaliert sozusagen flexibel, ne? Du variabilisierst deine Kosten. Also das ist super, die Idee. Ja, und wenn man sowas jetzt auf die Logistik überträgt, finde ich das super. Und ehrlicherweise, ich habe das jetzt auch noch nicht so richtig funktionierend gesehen. Ich finde es auch super aus dem Hintergrund, dass man damit ja komplett dynamisierte Netzwerke baut. Ne? Weil du kannst sozusagen, wenn deine Kundenstruktur sich verschiebt, kannst du sozusagen jetzt theoretisch mit eurem Modell hinterherlaufen oder hinterher die Läger aufbauen. Also von daher dann auch hier Transportoptimierung, finde ich alles super. Wo ich ein bisschen hänge noch, ehrlicherweise, ist die 300 Standorte, die ihr jetzt habt, und das werden ja wahrscheinlich dann irgendwann auch mehr, das sind ja lauter kleine Unternehmen, vermute ich mal. Und für die ist es natürlich ein Benefit, weil sie ihr Lager dann über einen gewissen Zeitraum voll bekommen. Wenn ich mir jetzt aber überlege, so ein kleiner Mittelständler kriegt jetzt von euch irgendwie sein Lager 4 Wochen im Jahr oder 8 Wochen im Jahr voll, um Saisonalität abzudecken, dann ist es ja nicht so richtig gut für den. Also wie sichert ihr denn da so eine Profitabilität eurer Lagerstandorte langfristig ab?
Sehr gute Frage, ja. Heinrich.
Total, da haben wir natürlich auch im Modell viel drüber nachgedacht. Also was wir eigentlich tun ist, wir sind ja ein Zusatzangebot an alle Lagerlogistiker. Auch jeder, der zuhört, kann sich gerne angesprochen fühlen. Im Sinne von, wir bringen zusätzliches Geschäft zu dem, was sie jetzt schon selber im Portfolio haben, was sie meistens schon langfristig haben. Und in diesen langfristigen Geschäften gibt es immer mal Auslastungslücken, wo man sich dann freut, wenn man zusätzliches Geschäft auch für kurze Zeiten mit reinnehmen kann, aber natürlich nicht muss. Also bei uns committet sich kein Lagerpartner auf irgendwelche Kapazitäten, die er für uns freihalten muss, sondern es ist eigentlich so ein klassischer Spotmarkt für die Lagerlogistik. Heißt, wir kriegen die Kundenanfrage, spielen sie aus an unsere Lagerpartner in einer gewissen Region und derjenige, der Platz hat und dieses Geschäft attraktiv findet, der kann dieses Geschäft dann machen. Aber wie gesagt, keiner muss das machen. Deswegen ist es für uns eigentlich reine Optionalität, die für Lagerpartner eigentlich nur Vorteile bietet. Und was für uns auch entscheidend ist, und das ist auch in unserem Modell, glaube ich, der Vorteil auch mit dem eigenen WMS für die Lagerpartner, dadurch, dass wir das eigene System bauen und mitbringen, muss der Lagerpartner ja auch keine Integration zu uns bauen. Weil würde er das tun, dann hätte er ja schon signifikante IT-Kosten ausgelöst, die er einmal in unsere Geschäftsbeziehung investiert hätte und die muss man natürlich dann auch zurückverdienen. Das alles fällt bei uns nicht an. Es gibt auch lagerseitig keine Integrationskosten, es gibt vielleicht so ein bisschen Prozessaufsatzkosten. Man muss dann mal ein paar Videocalls machen, um die Software natürlich einzuführen oder zu verstehen. Aber wie gesagt, keinerlei Integration und dadurch sehr, sehr niedrigschwellig und reine Optionalität für unsere Lagerpartner.
Hm. Erik?
Mich würde es ein bisschen operativ noch mal ein bisschen kurz interessieren, wie viel von euren 300 Lagern und den, ich habe glaube ich einen Pitch-Deck gesehen, 2 Millionen Quadratmeter irgendwie Lagerfläche, die ihr damit in Summe abdeckt, ist denn davon auch wirklich verfügbar? Also wenn Frank jetzt praktisch kommt und sagt, ich habe jetzt hier irgendwo 100 Paletten, die irgendwo kurzfristig irgendwo gepuffert werden müssen und abgestellt werden, habe ich einen Zugriff über eure Plattform und sehe, wo sind dann Kapazitäten verfügbar? Also und wie viel ist im Schnitt auch immer so erreichbar? Oder? Und die Nachtragsfrage wäre dann natürlich, wie oft habt ihr Kunden schon verbrennen müssen, die jetzt was versucht haben, über eure Plattform zu finden, aber es gab nichts mehr. Und die Bonusfrage wäre dann natürlich für mich, wie kommt denn das Zeug zum Lager eigentlich hin? Habt ihr den Transport dann auch mit hinten dran oder muss der Kunde da selbst zum Lager bringen?
Ja, okay, zwei interessante Fragen. Ich fange mit der Kapazitätsfrage an. Also ganz transparent, wir haben jetzt keine volle Transparenz über die aktuellen Kapazitäten, die im Lager frei sind. Die brauchen wir auch nicht, weil das Schöne ist ja an diesem großvolumigen Netzwerk, also wenn wir irgendwann auch deutlich mehr als 300, eher so Richtung tausende Lagerpartner haben, dann findet man schon in so ziemlich jeder Geografie jemanden, der gerade Freiflächen feiert. Und wenn keiner Freiflächen feiert, dann gibt es diese Geografie oder dann gibt es diese Kapazität im Markt nicht. Heißt, was wir tun, ist einfach nur die Auslastung, die Gesamtauslastung im Gesamtmarkt zu erhöhen. Und das, wie gesagt, hat ja eigentlich nur nur Vorteile für alle im Markt. Es wird nicht immer funktionieren. Stand jetzt haben wir irgendwas gefunden. Liegt natürlich auch daran, dass momentan der Markt eher ein Angebotsmarkt ist als ein Nachfragemarkt. Aber wir glauben auch, dass in Zeiten, wenn es ein ganz starker Nachfragemarkt ist, dass wir natürlich die besten Chancen haben, etwas zu finden, weil wir das größte Netzwerk haben werden. Und die Transportfrage, wir organisieren gerne auch Transporte. Natürlich sind die nicht selber durch irgendwelche eigenen Assets durchgeführt, sondern auch wieder durch Transportpartner. Aber da haben wir auch schon sehr, sehr gute Erfahrungen aus dem alten Startup, wo wir vorher angestellt waren.
Ja, würde ich einen guten Partner kennen.
Okay. Da können wir gerne nochmal drüber sprechen, ja.
Frank?
Also ich habe mir jetzt mal so überlegt, wir haben ja mehr Distributionszentren oder Lager und so weiter und die sind ja nun mal da und die verändern wir auch nicht so häufig von, sag ich mal, da, wo sie sind. Ne? Jetzt mache ich ein Geschäft mit euch über eure Plattform, brauche einen Overflow. Ihr bietet mir da ein paar Dienstleister an. Jetzt kriege ich einen Dienstleister. Jetzt nutze ich den Overflow. Jetzt brauche ich ihn aber nicht mehr. Nächstes Jahr brauche ich ihn wieder. Jetzt kenne ich doch den Dienstleister. Außer die Vorteile, die du mir da jetzt so schön gesagt hast mit den administrativen Dingen, die ich da jetzt so von meiner Produktivität im administrativen Bereich dann einsparen würde, könnte ich doch direkt Geschäfte machen mit diesem Dienstleister, oder?
Heinrich, Frank ist ein Schlingel, das muss ich dir vorweg sagen, jetzt weiß es.
Das ist das klassische Airbnb-Problem, ja. Deplatforming nennt man das Phänomen, glaube ich. Da haben wir keine Angst vor, weil wir ganz klar an den Mehrwert von unserer Software nicht nur in der Vermittlung glauben, sondern auch in dem Betrieb. Also wir glauben tatsächlich, dass jeden Auftrag, den wir durch unsere Software durchführen, also jede Palette, die wir automatisiert oder digitalisiert bewegen, dass wir signifikant Personalkosten bei euch einsparen und dass es deswegen für euch sehr viel Sinn macht, mit uns zu arbeiten. Weil ja, du hast jetzt vielleicht den Lagerpartner kennengelernt, kannst auch ohne uns mit dem arbeiten, aber dann musst du ja wieder jede einzelne Palette mit E-Mail und Telefon bewegen und das ist aus unserer Sicht nicht wirtschaftlich. Wenn du das lieber machen möchtest, dann steht das natürlich frei und da gibt es auch keine vertragliche Einschränkung. Also unsere Lagerpartner können natürlich dann auch auf die Partner nicht mehr in diesem einen Zeitraum des Ursprungsvertrags, aber dann in der Zukunft natürlich darauf zugehen. Völlig fair und da müssen wir unseren Mehrwert beweisen und liefern und nur dann werden die Partner auch weiter bei uns arbeiten. Und das wollen wir auch tun. Wir wollen kein Marktplatz sein, bei dem man sich irgendwie ausgebeutet fühlt.
Okay, Heinrich, vielleicht noch kurze Frage. Wie verteidigbar, glaubst du, ist dieses Modell? Also wir haben vorhin davon gesprochen, dass es auch schon traditionelle, existierende, eher analoge Player gibt. Was hält die davon ab, was Ähnliches nachzubauen, beziehungsweise ihre IT aufzurüsten, ihre Automatisierung aufzurüsten und irgendwie ein bisschen zeitgemäßer zu werden? Und was ist dann? Also die haben bestehende Geschäftsbeziehungen. Wie groß ist euer Burggraben mit anderen Worten? Wie verteidigbar ist das, was ihr da baut?
Ja, also wenn man an die bestehenden Asset-basierten Anbieter im Markt denkt, dann ist natürlich die Frage, wie interessiert ein anderer Lager-Logistik-Anbieter ist, bei einem Wettbewerber auf einer Plattform zu sein? Also diese Frage der Plattformneutralität. Wir sind 100% neutral und wollen das auch immer bleiben. Und dann Verteidigbarkeit kommt natürlich auch durch Software. Wie gesagt, wir glauben, dass wir einen wirklich unfairen Lernvorteil dadurch haben, dass wir so eine Software schon mal in einem anderen Kontext gebaut haben. Steht jedem frei, was Ähnliches zu versuchen. Ja, und wir scheuen uns nicht vor Wettbewerb.
Ja. Heinrich, jetzt die Chance. Hast du noch irgendwelche guten, cleveren Fragen an unser Panel? Irgendwas, was dich bewegt? Jetzt ist die Chance. Kannst du jemandem wie einem Schlingel wie Frank die Frage stellen oder jemand, der sich mehr mit Innovation und dem Dienstleisterumfeld auskennt wie Erik? Schieß los. Was hast du für Fragen an uns oder an das Panel?
Tatsächlich, Frank, du hast schon am Anfang erwähnt, dass ihr euch natürlich auch mit dem Thema Volatilität in eurem Netzwerkdesign beschäftigt und ich habe bei LinkedIn gesehen, dass du dich auch schon viel mit Netzwerkdesign beschäftigst. Jetzt die Frage, wie macht ihr das denn ganz konkret, wenn ihr jetzt eine Planung für die nächsten 5 bis 10 Jahre macht, weil ja wirklich diese Volatilität ja fast schon unplanbar ist, ja, aber diese Angebote momentan im Markt ja diese langfristigen Verträge sind. Also seht ihr tatsächlich schon veränderte Planungshorizonte oder veränderte Lösungen, die ihr sucht, im Vergleich zur Vergangenheit, wo die Welt wahrscheinlich noch ein bisschen planbarer war?
Ja gut, das Kernproblem hast du ja benannt, Volatilität, ne? Und der Planungszeitraum ist natürlich alles ein bisschen anders heutzutage wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, ne? Also wie wir da rangehen, ist natürlich, so ein bisschen schauen wir uns an, was passiert mit unseren Geschäftsmodellen, wo lokalisieren wir, wo regionalisieren wir, wie wollen wir den Markt bedienen, ja? Klassisches Beispiel, wenn wir unsere Produktionsstandorte ausweiten, wie wollen wir unsere Kunden beliefern? Ja, wollen wir unsere Kunden direkt beliefern? Was sind die Anforderungen unserer Kunden? Müssen wir Distributionszentren haben? Müssen wir Lager haben? Und so weiter. Also der Klassiker in dem Sinne. Wir versuchen da natürlich so eine Vorausplanung auch so zu machen. Bei uns läuft das so, dass wir uns das anschauen über einen Zeitraum mindestens 3 bis 5 Jahre. Und natürlich das so ein bisschen dann eingrenzen. Warum machen wir das so? Weil meistens so Produktionsstandorte, wenn wir uns dann wirklich entscheiden, die Produktion auszuweiten oder neue Produktionsstandorte dann aufzumachen, dann ist das natürlich ein Zeitraum von 3, 4 Jahren immer. So eine Fabrik stellst du nicht mal irgendwo so einfach hin, ne? Und das heißt, wir arbeiten dann natürlich dann auch eng mit den verschiedenen Unternehmenseinheiten zusammen und in unsere Division. Da kommen ja die Anforderungen her, ja, und natürlich auch aus unserem Verkauf. Wie sehen die Anforderungen von unseren Kunden aus? Haben wir neue Kunden, haben wir bestehende Kunden? Wie sind die Anforderungen von unseren Kunden? Und das ist natürlich so ein bisschen vom Markt dann natürlich unterschiedlich. Und dann planen wir, ne? Dann planen wir unser Netzwerk, dann planen wir unsere Distributionszentren, dann planen wir die Kapazität, die wir haben müssten. Und dann kommt die Überraschung irgendwann mal da und dann brauchen wir das Overflow-Konzept irgendwann. Ne? Im Moment sieht es eben da halt anders aus. Ich denke, bei uns ist das Thema wie bei anderen auch, dass wir eher über Konsolidierung nachdenken, weil wir ja nun in den letzten 1,5 Jahren eben die Volatilität gesehen haben, dass das so ein bisschen in die andere Richtung gegangen ist. So, das heißt, dass die, sag mal, Volumen so ein bisschen nach unten gegangen sind, in ganz massiv hier in Europa. Und dass wir uns dann Gedanken gemacht haben, wie können wir konsolidieren, ja? Was hilft unserem Geschäft jetzt? Die große Frage ist bei so Sachen natürlich immer so die Flexibilität. Wenn wir Dinge outsourcen an Logistikdienstleister wie Erik, meistens werden wir da so gefragt, einen längeren Vertrag zu zeichnen, ne? So 3 bis 5 Jahre ist ja an der Tagesordnung. Und natürlich sind wir da so ein bisschen eingeschränkt in der Flexibilität. Und der Erik, seine erste Frage wird sein, ja, wie groß soll denn dein Lager sein? Frank, sag mal, gib mir mal das Lastenheft-Anforderungsprofil. Und das ist natürlich so ein bisschen dann auf Volumen basiert. Und das ist natürlich auf unsere Geschäftsplanung 3 bis 5 Jahre in die Zukunft gerechnet. Und da ist natürlich so ein bisschen die Kristallkugel jetzt auch nicht so ganz klar, dass wir genau immer wissen, wo geht die Reise hin. Ne? Wir versuchen natürlich auch so ein bisschen jetzt mit künstlicher Intelligenz das Thema so ein bisschen zu lösen. Aber da kriegst du natürlich nicht Zahlen 3 Jahre oder 4 oder 5 Jahre voraus. Ne? Da kriegst du es vielleicht über die nächsten 6 Monate und dann musst du auch schauen, wie akkurat ist das. Aber so gehen wir daran.
Habe ich noch eine weitere Frage vielleicht an Erik oder Knut?
Ja, ich lasse mir natürlich auch nicht die Chance nehmen, mit Erik nochmal mit einem Kontraktlogistiker auf einer sehr, sehr großen Skala darüber zu sprechen. Aber was mich da besonders interessiert, was glaubst du denn, Erik, wie können sich denn eher mittelständisch geprägte Lagerlogistikbetreiber für die Zukunft aufstellen, sodass sie weiter relevant für ja, mittelgroße und auch große Kunden sind, wo der Trend immer mehr zur Konsolidierung geht? Und glaubst du, dass vielleicht so ein Marktplatzmodell, wie wir es haben, vielleicht auch eine Alternative zur Konsolidierung sein kann, um weiterhin relevant zu bleiben?
Also erstmal glaube ich, dass es immer weiter Nischen auch geben wird. Es wird kleine Mittelständler genauso geben, auch wenn, wie du gerade richtig sagst, der Markt sich beginnt ein bisschen zu konsolidieren. Jeder möchte Asset-Light oder Asset-Semi-Light irgendwo unterwegs sein. Also versucht sich praktisch möglichst wenig Klotze selbst ans Bein zu binden, um flexibel zu sein. Ich glaube aber dann schon, genau dieses Thema Klotze ans Bein binden ist halt, wenn du so ein Lager hast, was nicht ausgelastet ist. Und deswegen geht es genau eigentlich darum, transparent zu haben. Und da geht es eher Richtung Standardisierung. Und ich glaube, ich meine, Steilvorlage für deine Lösung natürlich jetzt auch. Das Thema, dass ihr ein kleines, einfaches Warehouse-Management-System mit dabei habt, finde ich halt dann schon einen cleveren Schachzug. Weil daran scheitert es halt meistens. Weil genau die Frage, die ich am Anfang hatte, an dich, wo kommen denn die Daten her? Wo kriegst du denn das Ganze eigentlich ran? Weil die Transparenz über das, was im Lager ist und nicht ist, entscheidet eigentlich, ob ich es auslasten kann oder nicht. Weil das Lager kann frei sein, aber wenn das keiner weiß, dass es frei ist, dann kriege ich auch nichts rein. Und deswegen glaube ich, dass diese Mittelständler und auch die kleineren durchaus eine sehr gute Daseinsmöglichkeit haben, wenn man weiß, dass es sie gibt und wie komme ich da ran. Und das geht aber auch nochmal, der Zusatzpunkt ist dann auch noch Verfügbarkeit, schnell rankommen, möglichst tagesaktuell eine Transparenz haben, was ist verfügbar oder was wird verfügbar. Es kann ja auch sein, dass morgen was rausgeht, also es kann auch solche Ansicht natürlich schon sein, bis hin zum Thema Abrechnung. Und da scheitern halt auch die ganzen kleinen und Mittelständler, dass die Abrechnungen, Zahlungsziele ultra, ultra lang sind einfach. Und wenn man da, glaube ich, aber auch ein bisschen noch über so eine Plattform, deswegen hast du vorhin nicht so ganz beantwortet zum Thema Abrechnung für mich, wie läuft da so der Flow? Das wäre nochmal ein Knackpunkt, wie die aber auch wunderbar überleben können. Ja, also deswegen, ich glaube da schon dran, dass das funktionieren kann. Aber sie, wenn sie Standalone für sich leben wollen, dann werden sie es nicht schaffen. Deswegen, die brauchen eigentlich auf Sicht eine Transparenz und eine Lösung, wie zum Beispiel euch dann.
Top, super. Vielen, vielen Dank an das Feedback und vielen Dank, Heinrich, für die Vorstellung deiner Innovation. Fand ich mega spannend. Ich habe schon das Gefühl, dass das Format ganz, ganz gut funktioniert. Das waren richtig gute Fragen dabei. Ich hoffe, dir hat es auch geholfen, Heinrich. Ich hoffe, du hast ein paar Connections zumindest mitgenommen. Du weißt, wo du uns anpingen kannst. Wenn du uns mal brauchst, dann sind wir jederzeit da. Letztlich wollen wir auch, dass junge Gründer und Gründerinnen hier erfolgreich sind und neue Dinge an den Markt bringen. Also wir sind ja allgemein schon mal positiv gestimmt und feiern eigentlich immer ab, was Startups machen. Aber ich hoffe, da waren auch ein paar konstruktive, kritische Fragen dabei, die dir auch weiterhelfen. Von daher vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir lassen einen Link in den Shownotes für Leute, die noch mehr Fragen haben oder vielleicht Interesse haben, mit euch mal ins Gespräch zu kommen. Dann hoffe ich, dass sich der ein oder andere meldet. Heinrich, schön, dass du dabei warst.
Sehr gerne. Danke an euch alle.
Andreas, du bist der Nächste. Andreas, wie bereits erwähnt, Mitgründer und CEO von Northbound, Plattform zur Optimierung von Inbound-Containerlieferung vom Hafen zum Lager. Mega, mega spannendes Thema, wo ich auch noch ein bisschen tiefer drin bin als in dem Thema mit den Lagerhäusern. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt auf das, was du da ausführst. Wir haben uns auch schon mal ganz kurz getroffen und kurz gesprochen, so zwischen Tür und Angel über ein Bierchen in Köln. Da hast du die Idee schon mal so ein bisschen angerissen und da habe ich gesagt, okay, da habe ich viele, viele Fragen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dir die Fragen zu stellen. Aber bevor wir loslegen, musst du das Publikum natürlich abholen und auch den Rest des Panels. Andreas, 5 Minuten, stell uns mal ganz kurz vor, was Northbound alles machen kann.
Super, ja, hallo in die Runde, freue mich dabei zu sein. Für mich war es in der Tat ein kleiner Wechsel in den Bereich. Ich komme eher ganz tief aus dem Lager, war lange bei Amazon und habe da Intralogistik gemacht. Habe mich aber gut reingearbeitet jetzt in den Bereich, der vorgelagert war und hatte dann natürlich auch Touchpoints vorher schon. Wir bauen jetzt mit Northbound eine Cloud-Software, um Demurrage- und Detention-Gebühren zu reduzieren. Und eine optimierte operative Planung von Containerflüssen vom Hafen bis ins Lager durchzuführen. Und in erster Linie denken wir dabei an Importeure, die selber eine gewisse Kontrolle über ihre Lieferungen benötigen, aber sehen auch Anwendungsfälle bei Speditionen oder 4PL-Anbietern, die eben für Importeure die Logistik dann managen. Aber einmal zum Problem. Jedes Jahr werden Milliarden an Demurrage- und Detention-Gebühren gezahlt an die großen Reedereien. Ich erkläre einmal, was Demurrage und Detention ist. Das sind Gebühren, wenn ich meinen Container nicht rechtzeitig aus dem Hafen abhole. In der Regel habe ich da vielleicht 5 Tage freie Zeit und danach muss ich bezahlen, wenn ich ihn nicht rechtzeitig abgeholt habe. Oder Detention. Ich habe den leeren Container nicht rechtzeitig wieder zu einem Drop-Off-Point zurückgeliefert. Teilweise kann man da 21 Tage frei haben und danach wird es ziemlich teuer. Jede Reederei oder die großen 10 haben ungefähr 1 Milliarde an Demurrage and Detention-Gebühren oder Einnahmen in ihren Büchern. Ist also ein Riesenmarkt und wer bezahlt? Das bezahlen Importeure. Speditionen sind daran beteiligt, die kriegen diese Rechnung teilweise weitergereicht, schlagen dann selber eine kleine Marge drauf und geben es dann an die Importeure ab. Da ist also viel Geld, was bezahlt wird. Und wir glauben, viele dieser Gebühren wären vermeidbar. Sie entstehen A, weil die Transparenz und das Bewusstsein für jetzt gerade entstehende Gebühren nicht immer da ist und B, weil die operativen Pläne entweder nicht gut sind oder auch gar nicht vorhanden sind. Also viele dieser Gebühren könnte man vermeiden, wenn man besser geplant hätte. Das ist aber oft gar nicht so einfach, auf diese sehr, sehr tiefe operative Ebene überhaupt runterzukommen. Und was noch hinzukommt, diese Rechnung bekommt man oft sehr spät, teilweise Monate später. Die höchste Zahl, die ich gehört habe, war 9 Monate nach Auftreten der Gebühren, dass überhaupt die Rechnung gekommen ist. Und es ist natürlich dann sehr, sehr schwierig, diese zu prüfen, ob sie überhaupt stimmt. Und das muss man und sollte man tun, denn oft gibt es Fehler in diesen Rechnungen. Auch die Reedereien und Speditionen sind nicht perfekt, diese Bewegungen akkurat zu tracken. Und oft kommen dann eben auch fehlerhafte Rechnungen, die man durchaus anfechten kann. Und etwas weiter in der Prozesskette gibt es dann noch andere Themen, die wir auch aufgreifen. Das sind verpasste Kundenversprechen, Produktionsstopp oder nicht ausgelastete Kapazitäten, die entstehen können, wenn man keine optimale operative Planung hat. Und was wir jetzt tun, wir tracken die anfallenden Demurrage und Detention Gebühren für jeden einzelnen Container in Echtzeit. Dann haben wir ein transparentes Dashboard und man kann bei jedem Container verstehen, welche Gebühren fallen gerade an, Demurrage Gebühren oder Detention Gebühren. Wie viel kostet mich das jetzt gerade? Und dann haben wir im zweiten Schritt die operative Planung. Ich kann jetzt also diese entstehenden Kosten zusammenbringen mit der Priorität der Ladung, die in diesem Container ist, und mir einen operativen Plan überlegen, wie möchte ich diese Container jetzt aus dem Hafen in mein Lagernetzwerk bewegen, wann möchte ich die Container entladen und wann bringe ich den leeren Container zurück. Und jetzt ändert sich ja im täglichen Arbeiten regelmäßig was. Schiffe kommen zu spät, Kapazitäten im Lager sind niedriger oder höher als erwartet, ein Container ist nicht durch den Zoll gekommen. Und da gibt es operative Teams, die jeden Tag darauf reagieren müssen. Der operative Plan wird also angepasst. Dabei helfen wir, weil wir ihn überhaupt erstmal transparent machen, überhaupt einen Plan erstellen und dann reagieren können, diesen Plan anzupassen. Wir gehen also auf diese tiefste operative Ebene. Viele Systeme sind ganz gut in der Planungsebene, aber im echten Leben passiert es dann doch nochmal anders. Und wer rettet es normalerweise? Operative Teams, die dann doch in Excel und E-Mail unterwegs sind, um eben ad hoc nochmal Änderungen vorzunehmen. Und wie machen wir das Ganze? Wir haben eine Anbindung zu einem Real-Time-Visibility-Anbieter. Darüber bekommen wir in Echtzeit Container-Meilenstein-Daten, also wann wird ein Container erwartet oder wann ist er wirklich entladen? Ist er schon aus dem Hafen abgeholt worden oder ist der leere Container zurückgekommen? Dann haben wir eine Datenbank der Standard-Demurrage- und Detention-Raten der großen Reedereien an den großen europäischen Häfen. Man kann auch eine Customs Rate reingeben, wenn ein Kunde also eine eigene Rate verhandelt hat, ist es kein Problem, die in aller Komplexität reinzugeben. Aber so brauchen wir keine Integration zum Kunden. Wir brauchen eigentlich nur die Containernummer und gut wäre auch ein Zieldatum oder ein Need-by-Date für den Container oder die Ware in dem Container. Und dann können wir den Container tracken, wissen, wo er ist, wissen, welche Raten hier gerade schon anfallen und in dem System kann man dann den operativen Plan eben auch erstellen und auch überwachen. Was wir parallel noch machen, das kommt ein bisschen später dazu, wir trainieren gerade ein AI-System auf Frachtdokumente, damit Daten extrahiert werden können aus Frachtdokumenten. Das werden wir nutzen, um dann auch wirklich die Demurrage- und Detention-Rechnung einzuscannen. Das System versteht, was ist da eigentlich, wird gerade berechnet. Vergleichen das mit den Daten, die wir haben, die Bewegungsdaten der Container und können dann sagen, Achtung, die Rechnung stimmt nicht. Das passt nicht zu dem, was wir erwartet hätten. Das könnten wir angehen. Genau, damit sind wir jetzt unterwegs. Wir haben vor einem Jahr gegründet, dann die Software gebaut, erste Piloten gemacht, viel gelernt von einem großen deutschen Sportartikelhersteller und sind jetzt gerade dabei, weitere Piloten zu starten.
Mega spannend, Andreas. Ich möchte am liebsten den Ball schon wieder gleich zu Anfang zu Frank spielen, weil ich weiß, dass Frank in dieser Hinsicht sehr, sehr viel Erfahrung hat. Du hast für Unternehmen gearbeitet, die genau auf solche Lösungen angewiesen sind. Die haben wahrscheinlich in eurem Leben, du in deiner Karriere, schon sehr, sehr viel für Demurrage und Detention bezahlt. Auch für Visibilitätsplattformen, die wahrscheinlich versprochen haben, dieses Problem schon längst gelöst zu haben. Darüber kann ich gleich noch ein paar Dinge sagen, aber Frank, erstmal dein erster Eindruck zu dem, was du gerade gehört hast von Andreas.
Also wenn das so funktioniert, wie er das versprochen hat hier, glaube ich, finde ich das richtig gut. Richtig, richtig gut. Weil die Probleme sind ja wirklich da, ne? Dass erstens mal, was du gesagt hast, dass da Milliarden verdient wird, ist ja schon eine Hausnummer, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, im Einzelnen hast du ja wirklich die Probleme angesprochen. Einmal ist es wirklich, keiner hat so richtig ein Auge drauf, weil ist natürlich auch so ein bisschen von dem Volumen nachher abhängig. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, keiner hat da so ein richtig Auge drauf. Ne? Und deine Arbeitsplanung in Kombination mit den Distributionszentren oder Warehäusern hast ja dann meistens auch, da hast du Peaks dann da drin und dann meistens bei uns ist es dann so, wenn ich drüber nachdenke, Outbound wird erstmal priorisiert, erstmal muss Fertigware an die Kunden raus und dann schauen wir uns mal den Inbound an, ne? Und wie kriegen wir Inbound und Outbound vernünftig synchronisiert und dann auch mit der Arbeitsplanung. Riesenproblem, ja. Und da kann ich mir schon vorstellen, bei uns wahrscheinlich auch, dass man öfter mal da so ein bisschen den Überblick verliert und dass da Kosten dann entstehen und irgendwann kriegt man dann die Rechnung und die bezahlt man mal schnell, aber ohne dass man irgendwann mal da richtig raufschaut und sagt, wie viel habe ich denn eigentlich dafür bezahlt? Und je nachdem, wenn du Amazon natürlich kommst, ich glaube, da werden ganz schöne Mengen bewegt, Bezug auf die Volumen. Und wenn man da schon mal die, sag mal, den Überblick verliert, glaube ich, dann steht da eine Riesensumme im Raum. Also ich sehe da auch ein Riesenpotenzial, ne? Und ich glaube, man kann natürlich auch da noch so ein bisschen weiterdenken, ne? Ich habe mir jetzt so überlegt, Mensch, wie könnte man so eine vernünftige Arbeitsplanung oder mit einer vernünftigen Arbeitsplanung in den Wehrhäusern, wie könnte man das da so ein bisschen verbinden, indem man einmal den Inbound vernünftig koordiniert, es geht um Kosten da, Arbeitsplanung im Lager, aber dann auch Inbound, Outbound und so eine Sache, ne? Also ich finde die Idee richtig gut.
Ja, schön, das freut mich, vielen Dank. Das sind auch ein paar spannende Einblicke. Resoniert auch, bei Amazon habe ich das natürlich wirklich aus der Seite des Lagers miterlebt, da kommt es auch ein Stück her. Ich war lange Inbound-Manager, habe auch den Outbound mal gemacht, aber mehr Zeit im Inbound verbracht. Und da habe ich auch darunter leiden müssen, zu merken, der Outbound wird natürlich immer priorisiert. Wenn also viele Menschen am Nachmittag anfangen zu bestellen, und zwar mehr, als wir uns das gedacht haben, dann haben wir Menschen cross-zertifiziert gehabt im Lager und konnten die sozusagen von einem Department ins andere schieben. Das heißt, der Outbound konnte sich eigentlich jeden Tag wünschen, wie viele Leute bekommt er, und der Inbound musste den Rest abarbeiten. Und da haben wir natürlich manchmal massive Backlogs aufgebaut. Also 2 Wochen waren wir im Rückstand, riesige Truckschlangen, Polizei ist gekommen, weil die Autobahn schon verstopft war. Also große Eskalationen. Und da habe ich gemerkt, die große Wochenplanung ist manchmal sehr abgekoppelt von der echten Realität. Und ich war dann als damals Senior Operations Manager in täglichem Austausch mit den Planungsteams, die zentral die Volumen verteilt haben auf quasi die Netzwerke oder die Lagerstandorte im Netzwerk. Und musste eben darum kämpfen, entweder mehr Volumen zu bekommen, wenn ich leer gelaufen war, oder weniger, wenn ich einen großen Backlog hatte. Und habe gemerkt, in diesen Momenten, wo der große Plan nicht mehr klappt, funktionieren auch alle unsere Systeme nicht mehr. Weil dann waren wir doch wieder mit Excel-Listen unterwegs, um quasi irgendwie manuell zu tracken und einen Überblick zu behalten, was ist eigentlich wo, was fährt wohin. Und habe das eben auch von jetzt diesem großen Sportartikelhersteller mitbekommen, die gesagt haben, irgendwie kriegen wir die Ware schon rein, aber wir sind uns nicht sicher, ob wir eigentlich immer die richtigen Container reinnehmen. Denn wir verkaufen Waren teilweise schon, während sie noch auf dem Wasser sind. Das heißt, ein Container wird, während er unterwegs ist, auf einmal deutlich wichtiger, als er vielleicht noch war, als er losgefahren ist. Und den wollen wir natürlich priorisiert reinnehmen. Und jetzt brauchen wir aber Leute, die da den Überblick haben und wissen, welche Ware ist eigentlich in welchem Container, wann kommt da an. Und dann eben noch das Element Standgeld, Strafgebühren drauf. Und dann wird es doch komplex. Und das versuchen wir operativ abzubilden.
Erik, deine Kommentare oder Fragen dazu?
Also erstmal ein total spannendes Thema, gell? Also ich glaube, das ist ein Riesenthema, was viele auch unterschätzen, aber gerade wenn du sagst, das ist eine Milliarde da an Volumen auch, die da entsprechend aufgerufen wird im Jahr, stelle ich mir natürlich auch ein bisschen so die Frage, legt euch jetzt mit den ganzen Rädern rein an? Also natürlich nehmen wir denen irgendwo auch eine Einnahmequelle weg. Genauso den Logistiker, der auch noch 3 Zacken dann irgendwie draufschlägt, der freut sich dann vielleicht, naja, von denen ist es auch ein Aufwand, der ist vielleicht ein bisschen anders entspannter damit, aber die Reedereien kann eine spannende Frage werden. Zusatzfrage wäre für mich immer, auch was ich vorhin bei Heinrich schon mal gestellt hatte, das Thema Datenqualität. Und der Datenqualität, du hast gesagt, du musst jetzt nur eine Containernummer haben, ich kriege die Daten dann rüber und dann kannst du es entsprechend dann sagen, wo das ist. Gerade in der Seefracht ist Datenqualität immer so ein ganz großes Fragezeichen. Wie ist denn so eure Erfahrung, wie gut die Datenqualität wirklich ist? Und dann natürlich auch die Frage, wenn man dann in eurem System etwas sieht, wird das nur transparent aufgezeigt, was natürlich schon mal ein Riesenschritt ist, oder werden auch Handlungen direkt daraus gestartet?
Ja, spannend. Danke, Erik. Ganz kurz zu den Reedereien. Also ja, ich glaube, die freuen sich nicht, wenn die Importeure besser werden, diese Raten im Griff zu halten und vielleicht sogar auch Rechnungen mal anfechten zu können. Die würden sich vielleicht über ein Dashboard freuen, um es alles transparent zu haben, weil auch die müssen das natürlich tracken, wenn sie eine Rechnung rausschicken. Da denke ich aber mal, haben sie was, ist ja auch einfach, sind nur ihre eigenen Container und die kennen sie. Das heißt, das sind nicht unsere Kunden, sondern wir helfen eher den Importeuren dagegen vorzugehen und fairer behandelt zu werden. Thema Datenqualität, interessant und natürlich extrem wichtig. Ich glaube, wir können sowas überhaupt jetzt erst bauen, weil diese Real-Time-Visibility-Anbieter in den letzten 5-10 Jahren überhaupt hochgekommen sind und jetzt mal ein gewisses Level an Datenqualität erreicht haben. Deren Geschäftsmodell ist ja, sich in Terminals, Speditionen, Carrier-Systeme zu integrieren und überhaupt diese Daten alle zu konsolidieren. Da haben wir es jetzt natürlich leicht, dass wir uns da anbinden können und quasi diese Daten einfach bekommen. Da sind wir aber abhängig davon, wie gut diese Real-Time-Visibility-Anbieter sind. Wenn sie es schaffen, sehr, sehr gut und genau zu werden, werden unsere Daten natürlich auch gut und genau. Wenn sie schlecht sind, dann hängen wir da erstmal mit drin. Was sehe ich als Ausweg? Ich sehe schon auch als Möglichkeit, mich mit einem System des Kunden direkt zu integrieren. Also zu sagen, so gut wie deine Daten sind, so gut kann ich es dir auch anzeigen. Vielleicht nicht besser, aber dann eben auch nicht schlechter. Und ich kann zumindest mal diesen Real-Time-Visibility-Anbieter dann mit den Daten des Kunden kombinieren. Und das ist ja dann vielleicht auch einfach, wenn ich selber noch keinen Real-Time-Visibility-Anbieter habe, dann könnte ich eben über Northbound auch quasi so eine Integration gleich mitnehmen, weil wir die dann schon gemacht haben. Wir werden aber auch mit Overrides von Menschen arbeiten. Also diese operativen Teams werden mit Northbound arbeiten. Wir werden nicht jetzt schon alles komplett automatisiert abbilden, sondern bieten Menschen einfach eine gute Arbeitsplattform. Und wenn sie jetzt gerade vom Kapitän angerufen wurden und der hat gesagt, ich komme auf jeden Fall übermorgen, kein System weiß das, aber so werde ich mein Schiff steuern, dann können sie es einfach reinschreiben. Und dann wird dieser Datenpunkt eben so genutzt. Wir wollen ganz klar in aktive Entscheidungsfindung und Empfehlungen reingehen und haben das auch schon heute. Das Demurrage und Detention Dashboard ist natürlich erstmal eine Information. Wir gehen aber dann ganz klar in den Bereich, jetzt wissen wir, dass ein Container schon viel Geld kostet. Wie lassen wir das in unsere operative Planung einfließen? Was quasi die operativen Planer in unserem System machen, ist, sie erstellen einen Plan für alle ihre Lieferungen oder Container, die sie eben gerade haben, legen damit sozusagen eine Reihenfolge fest, wann Container abgeholt werden, wann sie am Lager angeliefert werden sollen. Und wenn sich etwas ändert und ein Schiff kommt später oder früher und es macht alles keinen Sinn mehr, dann muss das System natürlich eine Meldung rausgeben und sagen, Achtung, hier passt der Plan nicht mehr, ich würde das umschieben. Oder ein Container wird auf einmal sehr teuer. Der war vielleicht nicht wichtig, weil die Ladung darauf einfach gerade nicht viel Relevanz hatte. Und dann habe ich ihn lange stehen lassen und auf einmal wird er aber sehr teuer. Dann steigt er natürlich in Priorität und das System wird ihn dann auch mehr ins Zentrum stellen und sagen, du hast ja einen Container, der ist sehr, sehr teuer, weil er lange schon im Hafen steht. Oder du hast ihn irgendwie ewig auf deinem Yard stehen lassen, nicht entladen und du musst jetzt mal den leeren Container zurückgeben. Du musst den jetzt mal vorziehen und entladen. Und da geht das System dann stark rein. Wir wollen mit der Zeit mehr und mehr automatisierte Entscheidungsfindung reinbringen und werden dann, das ist aber ein bisschen Zukunftsmusik und wollen wir heute noch nicht zu sehr ins Zentrum stellen, wollen aber die Daten, wie Menschen dann diese Pläne erstellen und damit arbeiten, schon aufschreiben, um AI Reinforcement Learning machen zu können, um irgendwann sagen zu können, wir geben dir jetzt auch Empfehlungen, wie du diese Pläne vielleicht noch optimierter erstellen könntest.
Knut, Fragen oder Gedanken dazu?
Ja, sehr gerne. Also ich finde die Idee auch sehr spannend. Und jetzt beim Zuhören sind mir sozusagen so zwei Themenblöcke gekommen. Einmal ist Kostenvermeidung. Na, wie du sagst, ich mache Transparenz, was eigentlich alles schief geht. Wenn ich das weiß, kann ich auch was dagegen tun. Na, also das finde ich sehr spannend. Und ich glaube, was sogar noch spannender ist, deine Amazon-Erfahrung, dass du sagst, Kundenzufriedenheit wird erhöht. Weil am Ende geht es ja darum, wenn ich eine schlechte Availability habe und ich muss priorisieren und hole jetzt den Container rein, dann habe ich, also in der Automotive-Industrie, wenn dann eine Montagelinie steht, dann hast du extrem hohe Penalties. Aber auch in anderen Industrien hast du einfach Kunden, die nicht so richtig zufrieden sind, wenn die Verfügbarkeit nicht da ist. Ne? Also das ist, glaube ich, sogar noch ein viel größerer Hebel als die Kostenvermeidung. Ich hätte zwei Fragen und die eine hast du schon teilweise beantwortet. Und zwar geht es sozusagen in die Richtung, Transparenz ist schön, aber natürlich müssen wir einen Schritt weitergehen. Optimierung, hast du gesagt, arbeitet ihr dran. Da wäre meine Frage, ob ihr auch da irgendwo an den Planungssystemen dann euch connectiert, ne, von dem Kunden. Und dann vielleicht nochmal auch so eine Marktfrage. Du sagst, ihr seid mit den Real-Time-Visibility-Anbietern verbunden. Die geben euch die Daten. Die sind jetzt in den letzten Jahren ja mit Funding zugeschüttet worden. Wie groß ist das Risiko, dass die einfach mal kurz eine Milliarde abzwacken und sagen, hey, das ist eine super Idee, das machen wir jetzt selbst?
Ja, das ist, ich starte mal jetzt mit dem Ende und gehe dann quasi auf die ersten Themen nochmal ein. Das ist ein Thema und wenn ich sagen würde, wer könnte Competitor werden zu diesem System, würde ich sagen, die Real-Time-Visibility-Anbieter hätten da ganz gute Startbedingungen. die haben natürlich ihr eigenes Business und müssen all diese Integrationen am Laufen halten und diese Daten generieren. Damit sind sie natürlich beschäftigt und haben erstmal ihr Kernbusiness. Aber, und ich glaube, in der Industrie gab es ja auch in den letzten Jahren Kritik an diesen Real-Time-Visibility-Anbietern, wo gesagt wurde, nur die Visibility alleine löst meine Probleme nicht, sondern ich brauche den Kontext, ich muss verstehen, was mache ich denn überhaupt damit? Und da wollen wir ja reingehen. Wir sagen letztlich, wir sind der nächste Schritt hinter Real-Time-Visibility-Anbietern. Wir nutzen die Daten, um dann die operativen Entscheidungen zu treffen. Das können natürlich diese Anbieter dann auch machen. Es ist nicht ganz einfach. Also ich glaube, man muss einfach auch ein gutes Industrieverständnis haben und eben sich trauen, wirklich ganz tief in die operative Ebene reinzugehen. Also wirklich verstehen, wie Ladungen sich bewegen und was passiert, wenn sich Themen ändern. Aber gute Real-Time-Visibility-Anbieter werden das tun und tun es, glaube ich, auch schon. Also es ist nicht so, dass wir da ganz alleine dastehen und es niemand kann. Aber wir hoffen natürlich, dass wir sehr früh dabei sind und viel Industrieerfahrung mit reinbringen.
Andreas, wenn ich da vielleicht ganz kurz reingrätschen darf, das war so ein bisschen der erste Instinkt und die erste Reaktion, die ich ja hatte, als wir das Gespräch gemeinsam hatten, als wir über ein Bierchen über eure Idee gesprochen haben. Da wurde ich sofort an die Tatsache erinnert, dass das, was ihr lösen wollt, im Prinzip schon seit vielen, vielen Jahren von anderen Anbietern versprochen wird, die jetzt nicht nur sich nur auf dieses Demerge und Detention-Thema konzentrieren, sondern noch viel größere Sachen machen. Ich sage nur Supply Chain Control Tower. Da sind die Infonexus dieser Welt, da sind die E2Opens dieser Welt, da sind die One Network Enterprise dieser Welt, die jetzt zu Blue Yonder gehören. Und selbst Project 44, die Ocean Insights gekauft haben, weiß nicht, 2021 war das, glaube ich, haben diese Funktionalität. Deshalb ist bei mir immer so ein bisschen im Hinterkopf die Frage, warum ist das heute, 2024, von diesen Anbietern, die keine reinen Visibilitätsanbieter sind, sondern wirklich eine Plattform oben drauf sitzen haben, wo die ganzen Daten, auch die Shipping-Documents und so weiter, gematcht werden mit den Status-Events der Carrier und so weiter und so fort. Also auch recht sophisticated, was da stattfindet und trotzdem existiert das Problem noch. Weißt du, was ich meine? Das ist immer so die Frage, okay, jetzt kommt ihr, es ist jetzt nicht so, als wenn 2024 zum ersten Mal jemand auf das Problem Detention und Demerge aufmerksam wird, sondern das existiert seit vielen, vielen Jahren, wurde auch schon von vielen cleveren Anbietern versucht zu lösen und ist trotzdem nicht gelöst. Und jetzt kommst du.
Ja, ich glaube, dass diese Anbieter das eher top-down machen und gar nicht tief genug in die Komplexität reingehen. Und ich versuche es anders zu machen. Ich versuche wirklich an die kleinsten operativen Teams zu kommen, jedes Detail zu verstehen, was passiert eigentlich im täglichen Arbeiten, worauf wird geguckt, welche Datenpunkte werden genutzt. Und da merkt man schnell, und das habe ich gehört von Kunden, die ich natürlich auch gefragt habe, warum habt ihr das nicht alles schon mit den Real-Time-Visibility-Anbietern gelöst, die einfach sagen, die waren irgendwie zu grob und konnten operativ nicht mit mir quasi in die Entscheidungsfindung gehen, sondern haben mir grob ein paar Daten geliefert, aber zum Beispiel beim Thema Demerge und Detention war dann das Beispiel, die haben gesagt, ja, du kannst Demerge und Detention tracken, aber du kannst nur eine Standardrate reingeben. Und das passt natürlich mit der Welt nicht zusammen, denn jede Reederei hat in jedem Hafen und sogar für verschiedene Containertypen und Größen unterschiedliche Raten. Und dann kann man selber Raten verhandelt haben und dann hat jede Spedition noch eine Standardrate. Und man muss eigentlich 200 Raten drin haben. Und wenn das System das nicht anbieten kann und sagt, diese Komplexität haben wir nicht, dann scheitern die operativen Teams. So einfach ist es. Und dann gehen sie in Excel, weil Excel am Ende alles abbilden kann. Und wenn du Excel ablösen willst, musst du eben eine Software haben, die alles abbilden kann. Und das machen wir über dann auch Konfiguration, die man direkt im Tool machen kann, wo du selber benennst, welchen Status gibt es, welche Ladungstypen hast du und es stellst du einfach simpel ein. Und dann zweitens glaube ich, die Real-Time-Visibility-Anbieter sind sehr mit sich und ihren Integrationen beschäftigt, haben wenig Kontext vom Kunden. Und Pläne kann man nur erstellen, wenn man weiß, was man eigentlich mit der Ladung hinten raus machen will. Also man muss wissen, was sind meine Outbound-Orders, was sind meine Inventory-Levels, welche Aktionen habe ich gerade, wie fahre ich meine Produktionspläne. Nur dann kann man ja erst wissen, welche Ladung ist mir eigentlich wichtig. Und diese Daten müssten auch Real-Time-Visibility-Anbieter sich dann eben von den Kunden holen und eben noch mehr Integration machen. Und deshalb ist es einfach nicht ganz einfach. Ich will nicht sagen, dass das nie jemand machen wird. Offensichtlich können wir es ja versuchen und angehen, dann können es andere natürlich auch. Aber ich glaube einfach, es ist nicht einfach. Man braucht viel Erfahrung und Wissen und muss in der Lage sein, wirklich sehr, sehr tief in die Prozesse einzusteigen, mit den Leuten zu sprechen und eben raus extrahieren, was wird im täglichen Arbeiten hier eigentlich benötigt und welche Entscheidungen werden getroffen.
Macht Sinn. Hast du noch Fragen an das Panel, die du unbedingt loswerden möchtest?
Ja, habe ich natürlich. Mich würde interessieren, was ihr glaubt, woran eigentlich Demurrage- und Detention-Raten liegen. Wo entstehen sie? Ist es entweder die falsche Planung, dass man schon weiß, man zahlt gerade sehr viel, aber man hat sich eben verplant? Oder weiß man es eigentlich gar nicht? Ist es einem nicht bewusst, bis die Rechnung dann 3 Monate später ins Haus flattert? Oder lassen sie sich eigentlich gar nicht vermeiden?
Frank, wahrscheinlich die beste Frage an dich, oder?
Ja, ich versuche das mal, aber denn der Erik und Knut kann ja auch mal so ein bisschen helfen dann danach. Aber ich glaube, es ist eine Kombination aus den Dingen, die du eigentlich genannt hast. Das erste ist so ein bisschen, die Übersicht fehlt so ein bisschen. Hat einer richtig ein Auge da drauf? Ich glaube, die Strukturen von Firmen, wenn man sich das so anschaut, vielleicht ist das so gar nicht, dass sich das einer anschaut. Ja, vielleicht kennst du es von Amazon, ja, wahrscheinlich ist das ähnlich da, ja. Die zweite Sache ist natürlich die Integrierung von verschiedenen Systemen, um diese Übersicht überhaupt zu bekommen. Ja, das haben wir auch nicht. Und das zweite, weiß ich nicht, was bezahlt man heutzutage für so eine Gebühren, 200 oder irgendwie sowas? Vielleicht ist der Betrag auch ein bisschen zu gering, dass man jetzt sagt, ah ja, Mensch, die 200, aber aus 200 werden 400 und 500 oder 1000 und so weiter und so fort. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen da dran. Und nachher wird die Rechnung, die flattert da irgendwie rein und meistens durch so ein Shared Center, das ist dann auch outgesourced und ist in Indien und die geht dann in ein System rein und dann gibt's da so ein Workflow und irgendeiner drückt da auf den Knopf und dann wird's genehmigt. Und keiner schaut sich das so richtig an. Das ging mir so ein bisschen jetzt eigentlich im Kopf. Wer schaut sich das bei uns eigentlich so mal an? Da muss ich am Montag mal nachfragen.
Ja, was ist ein Thema jetzt, genau.
Vielleicht kurze Nachfrage dazu noch. Kann es auch sein, dass das teilweise einfach in dem Budget der Frachtraten untergeht? Dass also Demurrage Attention gar nicht separat ausgewiesen wird, sondern man weiß, man zahlt Millionen für Frachtraten und da ist es vielleicht nur 1-2%. Aber absolut eine große Zahl.
Ja, es ist sicherlich das immer. Also wir planen natürlich schon, was ist in unserem Budget ja auch von den Frachten, die wir da so haben, ja. Aber ist es natürlich in der Kontrolle nachher explizit aufgeschlüsselt, wenn wir monatlich unsere Kosten uns anschauen und sagen, nö, das ist dann eine Summe und die Summe ist dann entweder bis zum Target, bis da drunter oder da drüber. Und wenn du drüber bist, ja, warum sind wir da drüber, ne? Ins Detail schaut natürlich, glaube ich, keiner so richtig rein.
Kurzer Kommentar dazu. Ich glaube sozusagen, das ist der Unterschied von Unternehmen von Good to Great. Ne? Du läufst halt irgendwie so weiter. Ne? Andere Beispiele sind Verschrottungskosten. Ne? Keiner verschrottet, obwohl die Läger voll sind mit Schrott, ne? Weil es irgendwie nicht budgetiert ist und keiner guckt rein. Bestände genauso. Ne? Keiner managt wirklich aktiv Bestände. Und ich glaube auch, das ist einfach, die Merchant Detention ist genauso ein Thema, das, wie Frank sagt, das läuft so mit, ne, und wird dann irgendwann mal mit Knopfdruck dann, aber es guckt sich keiner richtig an. Und die Leute, die alle anderen Probleme gelöst haben, die gehen auch da rein und sagen, hey, da können wir echt noch was holen.
Erik, letzter Kommentar und letzte Frage.
Ja, ohne es jetzt zu wiederholen, aber das mangelnde Transparenz ist wirklich ein Thema. Der Betrag an sich geht halt in der Masse dann auch oft unter von dem, was du praktisch da hast. Und was du vorhin ganz am Anfang selbst noch sagtest, Andreas, die Zeitfrist, bis die Rechnung kommt und der Schmerz kommt, ist ultra lang. Das heißt, der ist nicht tagesaktuell. Und das ist natürlich auch so ein Thema. Wenn du jetzt weißt, dass ich jetzt gerade Kosten verursache, kann ich jetzt reagieren. Wenn ich das aber erst in 3, 4, 5 Wochen oder Monaten mitbekomme, dass da irgendwie was war, dann ist es viel zu spät, um zu reagieren. Und das ist natürlich mit ein Punkt, der wirklich nicht präsent ist bei den meisten Menschen. Also wir haben da schon auch Leute und Teams bei uns dran, die dann Auge drauf haben. Aber das ist mir dann eher so das Nachsteuern und Gucken, wie kann es nicht wieder passieren.
Also Andreas, du hörst, der Need ist da. Jetzt geh raus und mach's Wirklichkeit.
Perfekt. Ja, vielen Dank für eure Ratschläge und Erfahrungen dazu. Mega spannend. Das ist der Plan. Wir gehen jetzt raus in den Markt. Also wer das Gefühl hat, er hat vielleicht auch noch ein paar versteckte Demurrage- und Detention-Gebühren in den Büchern, gerne mal bei LinkedIn Hallo sagen. Ich würde mich freuen und dann sprechen wir mal drüber.
So machen wir es. Wir lassen einen Link in den Shownotes von beiden von euch, von den Webseiten und von euren LinkedIn-Profilen und dann hoffe ich, dass sich der eine oder andere bei euch meldet. Heinrich, Andreas, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir verabscheuen euch jetzt und machen dann nochmal einen kleinen Recap hier in kleiner Runde. Aber schön, dass ihr dabei wart und viel Erfolg mit euren Startups.
Vielen Dank euch.
Bis zum nächsten Dankeschön. Mal. Dankeschön. Bis vielen dann. Dank. Ciao.
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 Knut, Frank, Erik, das war unsere erste Startup-Sprechstunde. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, das war eine richtig coole, dynamische Runde. Wir haben zwei gute Startups ausgewählt aus zwei völlig verschiedenen Bereichen. Gute Ideen, wie ich das so von euch verstanden habe. Und das passt auch richtig gut zusammen. Ich glaube, das Feedback, was wir geben konnten, war auch sehr, sehr gut. Was ist euer Fazit? Erik, vielleicht fängst du an. Dein Eindruck der beiden Startup-Gründer.
Also erstmal zwei sehr gut ausgewählte Startups. Wie du auch am Anfang so schön sagst, die kennt noch nicht jeder. Die sind gerade so aus dem Stealth-Mode raus. Die sind jetzt gerade präsent. Ja. Sind jetzt gerade mit den ersten Lösungen da, kämpfen mit den ersten Sorgen, Ängsten, Nöten, aber haben auch schon die ersten Lösungen, die sie zeigen können. Ich glaube, was ein bisschen ungewöhnlich war für uns alle, wahrscheinlich auch für die Hörer, war so ein Startup-Pitch ohne Folien zu sehen. Also wirklich mal sich aufs Hören zu konzentrieren und versuchen, sich die eigenen Bilder vorzustellen. Das war auch für mich jetzt gerade mal neu, weil sonst hast du immer eine Folienschlacht oder irgendwelche Filmchen oder noch irgendwie tolle Designs. Und jetzt ging es wirklich mal, hör zu, mach Gedanken dir. Und ich glaube auch, dass die am Ende selbst noch Fragen stellen konnten, war sehr mehrwertstiftend für alle beiden Seiten. Also ich finde die Lösungen sinnvoll, die sind passend zur Zeit, passend zum aktuellen Lage, sag ich mal, auch in der Logistik und Supply Chain Management. Und deswegen wünsche ich den beiden einfach echt allen beiden was richtig Gutes. Ich glaube sogar, ein paar Mal hätte ich so gezuckt, ob die beiden sogar kombinierbar wären. Weil wenn du natürlich deine Containersteller rausbringen willst, dann weißt du aber nicht wohin, weil du keine Lagerfläche gerade hast, dann ab ins Lager. Und da kann man natürlich theoretisch auch immer wieder Kombinationen aus beiden dann finden.
Knut, deine Eindrücke?
Also ich fand beide gut, hat mir wirklich gut gefallen. Die Diskussion hat mir auch sehr gut gefallen. Was ich sehr gut fand, ist, das waren jetzt nicht irgendwie so, man liest ja über Startups manchmal so, dass da so MeToo-Leute kommen, ne? Die sind dann irgendwie Digital Natives und können ein bisschen programmieren und zack, tolle Idee, ne? Und versuchen dann Geld einzusammeln. Bei beiden hatte ich das Gefühl, dass sie wirklich mit beiden Füßen im Leben oder in ihren Problemen stehen. Ja. Ne? Mhm. Die Probleme auch vorher mal irgendwo in ihrem früheren Job dann auch erfahren haben und dann gesagt haben, hey Mensch, echt, das nervt mich jetzt so an, dann mache ich jetzt mal was, ne? Und finde meinen Co-Gründer oder zwei Co-Gründer und bauen das dann auf. Ja. Ich glaube, beide haben im Augenblick einfach die Herausforderung zu skalieren. Die Idee ist gut. Es gibt sozusagen erste Anwender und erste Unternehmen, die das dann auch nutzen. Und jetzt sozusagen diese Skalierung hinzubekommen, weil bei beiden gibt es schon so ein bisschen so einen Netzwerkeffekt. Je mehr Kunden sie haben, desto besser und desto attraktiver ist auch das Angebot. Von daher bleibe ich auch bei Erik, Ihnen beiden Glück zu wünschen, sie mal zu connecten, weil die in der Tat, die Kombination ist dann auch sehr, sehr spannend.
Frank, dein Kommentar?
Ja, also da gibt's ja nicht sehr viel mehr hinzuzufügen. Also aus meiner Sichtweise auch super. Sehr pragmatisch, was ich wirklich mag. Der Ansatz auch wirklich super erklärt, pragmatisch erklärt, die Anwendung pragmatisch erklärt. Und man sieht schon, dass sich beide da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht haben, welche Probleme man eigentlich lösen möchte. Ja, manchmal hat man ja so bei Start-up-Unternehmen so das Gefühl, dass da irgendwas auf den Markt geschmissen wird, ohne darüber nachzudenken, welche Probleme wollen wir überhaupt lösen damit. Aber bei den beiden, glaube ich, habe ich so ein bisschen den anderen Eindruck. Ja, die haben sich Gedanken gemacht, das ist gut. Zweiter hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Das war noch ein bisschen mehr pragmatisch, auch was er erklärt hat aus seiner Sichtweise in Amazon und so weiter. Das hat super Sinn gemacht. Ja, und vor allen Dingen hast du auch gemerkt, ja, okay, wir haben ja auch die gleichen Probleme irgendwo. Also hat sich einer schon mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Also das fand ich richtig gut.
Ja, deswegen dieser Reality-Check ist super, dass ihr das nochmal wirklich bewerten könnt und zu matchen, wie das in eurem Unternehmen aussieht, das passt ja schon ganz gut. Also, ich sehe schon, wir sind drüber über die Stunde. Ist ein bisschen länger geworden, als wir geplant hatten, aber ich glaube, es war es wert. Die Diskussion war es wert, die Fragen waren es wert, das Feedback, was wir geben konnten. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Hörern hat es gefallen. Ich habe das Gefühl, dass wir dieses Format noch viel, viel öfter machen. Erik, Knut, Frank, vielen Dank, dass ihr dabei wart und macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten
Mal.
Super.
Danke.
Macht's gut. Ciao.